Was ist?
Oh, hör auf, mach keinen Quatsch, ey. Das ist ein Witz jetzt, oder? Wirklich jetzt? Oh, fuck. Ah, gut, dass du es jetzt gemerkt hast. Null Linie, scheiße.
Worum Podcast? Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 72, Worum Podcast, Bring It On heißt die Episode und ich muss mich gleich als allererstes ganz am Anfang dieser Folge bei meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann entschuldigen, zu Kreuze kriege ich mich in den Staub werfen. Thomas, es tut mir leid.
Warum, was denn? Was denn?
Das wir war haben gerade
Schuld mit der letzten Pause.
Wir haben gerade 25
Minuten. Oder warst du
Minuten,
das mit dem Süle? Nee.
Nein, das war ich nicht. Wir haben gerade 25 Minuten mit absolutem Premium-Content in die Mikrofone gequarkt. Alles ist super gelaufen.
In die Mikrofone?
Ja, in die Mikrofone gequarkt. Alles ist super gelaufen, bis der Sieger nach 25 Minuten feststellt, das Mikrofon kann man auch einschalten. Es tut mir wirklich leid, dass ich deine komplett großartigen Expertenanalysen gerade mit meiner technischen Unzulänglichkeit zunichte gemacht habe.
Ja, die kann ich natürlich so nie wieder
ja.
so entwickeln. Das ist ja auch ein Momentum.
Ja, ich wollte gerade sagen, und es ist halt, wie gesagt, ne, man kann ja Genie nicht wiederholen.
Ja, genau, richtig. Man muss dabei gewesen sein. Ja,
deswegen noch einmal, es tut mir wirklich total leid. Aber ich kann, das ist dann auf der anderen Seite, das ist die Kehrseite der Medaille, ich kann auf jeden Fall nochmal erzählen, wie großartig ich es fand, so Sternstunden des internationalen Fußballs wie Armenien, Deutschland oder Liechtenstein, Deutschland, alleine für mich vor mich hin kommentiert zu haben, einfach nur um in der Übung zu bleiben. Und während du das damals zugesagt hattest, das mit mir zusammen zu machen, dich aber feige weggeduckt hast, habe ich durchgehalten.
Ja, dann sind wir nach Mikrofongate ja quitt, würde ich
ja,
sagen.
Ja, das ist in der Tat. Vielleicht war es auch einfach nur eine Retourkutsche von mir.
Deswegen war ich zu Anfang etwas irritiert, als du meintest, wir hätten Premium-Content in die Mikrofone gesagt. Ja. Nein. Nein. Nur in ein Mikrofon.
Zumindest in eins, was eingeschaltet war, das stimmt.
In einem Mikrofon war Premium-Content drin. Und gut, ich möchte nicht sagen, dass das nicht jedes Mal so ist.
Ja. Ja. Entschuldigung. Also ganz
jetzt
grundsätzlich.
Jetzt sind wir quitt, mein Freund. Ja, jetzt sind wir quitt.
Ganz grundsätzlich einmal mit dem Ego und mit dem Selbstbewusstsein hat der Worum-Podcast noch nie Probleme gehabt. Ja, aber trotzdem, ich habe es ja gerade praktisch schon gesagt, Armenien, Deutschland zu kommentieren, klingt ja ein bisschen auch wie eine Verzweiflungstat, was dann letzten Endes auch einer mal wieder wirklich störende Länderspielpause geschuldet ist, die sich nochmal umso störender anfühlt, wenn man das Spiel vorher nämlich gedreht und gewonnen hat. Deswegen schön, dass es jetzt irgendwie nur noch ein paar Tage bis Werder Schalke sind, oder?
Ja, ist der sogenannte Bierhoff-Break. Ja, das hatten wir vorhin und das wiederholen wir jetzt und verkaufen das als neues, als neuen Geniestreich. Es ist ja aber wirklich so, sind wir vorhin drauf gekommen. Ich kann das auch nachweisen mit Audiomaterial, du ja leider nicht, aber
das werde ich mir jetzt die ganze Stunde anhören müssen.
Nein, das ist jetzt auch zu billig. Ich höre jetzt höre ich auf damit. Okay. Aber wenn man mit so einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause geht, mit so einem 0-3 oder 2-2 in Sandhausen oder so, dann hält sich dieses Gefühl viel stabiler über diese anderthalb bis zwei Wochen. Das Euphoriegefühl kann man schwer halten.
Ja, das stimmt. Ja, das ist in der Tat wahr. Nämlich, dass man irgendwie aus der letzten Folge komplett euphorisiert rausgeht, weil es einfach ein geiles Erlebnis war. Und jetzt irgendwie nach einer Woche schon denkt so, mal gucken, keine Ahnung, wie das Wochenende wird. Und es ist in der Tat bei mir so, ich bin schon wieder ganz schön verunsichert, was Samstag angeht. Hast du nach wie vor ein grundsätzlich positives Gefühl?
Ja, ich habe ein grundsätzlich positives Gefühl, weil warum sollte ich das jetzt nicht mehr haben? Also ich halte auch
wegen der Aufstellung, die uns droht.
Ja, aber jetzt mal wirklich netto gesprochen, also ich finde das ein bisschen, das ist mir jetzt ein bisschen zu groß, diese Diskussion um diese riesen Mega-Probleme. Dass Friedel fehlt, das wussten wir schon im Spiel, ja. So, und jetzt fällt er zweimal aus, ne, noch mit Corona, aber es ist ja trotzdem nur einer, der fehlt. Ja. Zwei Ausfälle.
In einem Spieler.
So, und dass Ömer Toprak zurückkommt, ist ja nun auch erstmal per se keine Schwächung.
Ja gut, es sind noch 3 Trainingseinheiten, ne?
Ja, okay. Ja, gut. Touché. Ja. Ja. Touché, aber ich sage auch au contraire, mon frère.
Ja.
Ja, weil das ja nun erstmal, auch wenn er vielleicht nicht durchspielen kann, aber das ja nun erstmal auch positive Effekte hat, auch auf die Nebenleute, egal wer da spielt. Jung ist noch da.
Ja.
So. Und okay, und Veljkovic, das ist ein bitterer Ausfall, den fand ich wirklich gut.
Ja.
Die letzten Wochen, aber Toprak kommt zurück. Das also, ist jetzt keine Notbesetzung dahin.
Du machst dir jetzt nicht so große Gedanken.
Nee, ich glaube, das ist eine Schwächung, aber ich glaube auch, und da kommen wir dann nachher ja nochmal zu, dass, und ich war zu Anfang sein größter Kritiker, aber vielleicht ist das ein Spiel für Mai. Mit der Körperlichkeit.
Ja, das klingt aber auch schon sehr verzweifelt, muss man sagen.
Nein, aber das kläre ich nachher nochmal auf.
Ja, okay.
Wir wollten noch über 2-3 andere Sachen sprechen. Ne?
Ja, in der Tat möchte ich aber auch nochmal sagen, also bei mir ist es, glaube ich, auch gar nicht unbedingt so die personelle Besetzung. Ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass wir uns jetzt wieder von einem System verabschieden müssen, was mir in den letzten beiden Spielen wirklich besser gefallen hat als die ersten Spiele der Saison, nämlich das 3-5-2 bzw. 5-3-2. Und da habe ich jetzt so ein bisschen Schiss einfach, dass durch die Ausfälle möglicherweise anfangen auf die Idee kommen könnte, das Ganze wieder auf eine Viererreihe hinten umzustellen. Und da wäre ich dann einfach wieder total verunsichert. Aber im Grundsatz hast du ja recht, die absolute Bankrotterklärung ist das jetzt nicht. Es ist trotzdem so, dass eben 2 Spieler, die in den letzten Spielen mir gut gefallen haben, jetzt einfach nicht dabei sind. Mit Rapp dann ja sogar noch der Dritte. Deswegen bin ich einfach mal gespannt.
Ja, das stimmt.
Ja, aber trotzdem, also Momentum mitnehmen, ne? Ich hab das ja nun in der Phantomaufnahme habe ich es auch schon mal gesagt. Ich habe heute noch mal bei Toni Jungs Aussagen in der Medienrunde, der war heute in der Medienrunde, habe ich noch mal so 2-3 Sachen aufgeschnappt, die ich eigentlich als hoffnungsvolle Zeichen irgendwie sehe. Er meinte nämlich, dass sie am liebsten nach dem Nürnberg-Spiel gleich weitergemacht hätten, weil sie das total gepusht hat und weil die Stimmung im Team wirklich gut ist. Und weil er sagt, der Rahmen, der jetzt am Samstag vorgegeben wird mit Spitzenspiel 2030, Flutlicht, volle Bude, das sicherlich etwas ist, was die Mannschaft auch nochmal zusätzlich pushen wird. Und da freue ich mich in der Tat mega drauf, denn das sind halt auch echt so die Spiele, die egal ob zweite oder erste Liga einfach mega sind irgendwie. Ne? Schön Ende November, 2 Grad draußen, Nieselregen, Flutlicht, hab ich mega Bock drauf, freue ich mich tierisch. Ich hoffe, dass wir das dementsprechend gewinnen.
Volles Stadion, Tradition, Emotion, das ist in Deutschland die zweite Liga.
Ja, genau. So, wohingegen in der ersten Liga so Knaller auf uns warten, wie war es? Hoffenheim, Leipzig und was war das
SAP,
sonst?
SAP Hoffenheim gegen RB Leipzig.
Ja, ein Traum.
Ja. Ein Traum. We never call it a Klassiker.
Ja, genau. Oder was war das andere noch? Bielefeld gegen Wolfsburg. Ja, gut, okay.
Ja, Bielefeld gegen VW Wolfsburg. Ja, ist schon irgendwie so, ne, das, was immer alle so in der Theorie, also ne, vorher gesagt haben, zum Beispiel, aber an diesem Spieltag sieht man es, finde ich, ganz, ganz gut.
Ja, naja.
Es sind einige Duelle, wo man denkt,
Ja, und Werder-Schalke ist doch auch einfach, das ist doch, keine Ahnung, das hat die letzten Jahre schon, die letzten 20 Jahre schon immer irgendwie Feuer gehabt und ja, ist ein Spiel mit Prestige und so.
Ailton Kristajic, ernst.
Stimmt. Feustel Rost ist doch
Olli auch. Reck.
Genau, Oliver Reck auch noch. Wer denn noch? Da waren doch bestimmt noch. Ah, hier, Franco Di Santo.
Ja, Franco Di Santo. Franco Di Banco.
Ja, Franco Di Banco, genau.
Der mit seinen 3,5 Einsätzen es wirklich geschafft hat, selbst noch Ailton in den Schlagzeilen in den Schatten zu stellen.
Ja, wirklich. Aber über das Interview mit Werder Bezug, da können wir ja nachher nochmal kurz einen Satz zu fallen lassen. Das hat mich diese Woche auch wieder so amüsiert, ey. Was für ein geiler Typ. Ja, aber dass er halt im Interview mit der Deichstube so geile Sachen sagte wie, ey, ich hab schon in der letzten Transferphase gesagt, Frank, ruf mich an, ich komm wieder. ich helfe euch beim Aufstieg und er hat mich noch nicht mal zurückgerufen.
Was?
Und dann sage, und selbstverständlich könnte ich es mir vorstellen, ich könnte Werder beim Aufstieg helfen, auch in der zweiten Liga. Wirklich, also selten selten jemanden gesehen, der sich so anbiedert.
Ich habe Frank und Clemens sogar auf StudiVZ angestupft. Ja. Genau. Keine Reaktion, gegruschelt.
Ja, aber
ich hab noch nie gegruschelt. Was ist das? Muss man das nicht mal gemacht haben im Leben?
Ich glaube, das ist doch irgendeine, ist das so eine Funktion bei StudiVZ oder war das nicht
ist
so?
Ist das eine Mischung aus Grunzen und Kuscheln?
Das ja. Kann ich. Das mache ich, seitdem ich reden kann.
Ja.
Gruscheln. Du aber, Franco Di Santo, allein das Interview mit seinen Aussagen ich liebe Werder Bremen, hat dafür gereicht, dass in Social Media schon wieder Umfragen gestartet werden. Wollen wir Franco zurück?
Ja, wollen wir ihn zurück?
Nein. Also, ja. Spoiler, nein.
Was macht er denn beruflich gerade?
Er spielt in seiner Heimat Argentinien.
Okay.
Also spielt ist wohl auch ein dehnbarer Begriff, aber.
Ja. Nee, weiß ich nicht. Kann man doch eher vielleicht über Nelson Valdez nachdenken.
Ja. Ne? Oder wie die Deichstube heute schreibt, Aaron Hunt.
Aaron Hunt,
mein Fitnesszustand ist gut. Zitat Ende. Ich beende meine Karriere im Februar, wenn sich bis dahin nichts ergibt.
Aaron Hunt droht Deutschland mit Rücktritt.
Ja.
Mit Karriereende.
Ja. Oh Mann. Ja,
Aaron ja, Hunt. Aber wäre Aaron Hunt nicht so ein Achter?
Wer spielt die Schalke an die Wand? Aaron Hunt.
Wer ist im ganzen Land bekannt?
Ja,
ja nee.
Oh Gott,
nee.
Ja.
Nee, weiß ich nicht.
Nein, ist das so einer? Wäre das so einer? Also jetzt mal, Aaron Hunt vor 8 Jahren. Wäre das so ein Spielertyp, wo du sagst, das könnte einer sein, den Anfang meint?
Wir sprechen jetzt über das Interview von...
Von Markus Anfang, genau, Anfang. Der diese Woche ja gesagt hat, ey, hör mal zu, wenn wir Verstärkung im Winter holen, fände ich so einen klassischen Achtertyp eigentlich ganz gut, der so ein bisschen die Fäden im Mittelfeld in die Hand nimmt. Wäre Aaron Hunt so von damals, der Aaron Hunt, wäre das so ein Spielertyp, den er meint?
Ja, das war ja meine Frage gerade. Jetzt drehst du das um und stellst mir die gleiche Frage, die ich dir gerade gestellt habe.
Ja, aber du stellst die
wäre
Frage
das
doch.
So einer?
Ja, aber du stellst doch die Frage, weil du im Prinzip die Antwort schon im Kopf hast. Dann sag sie doch.
Weil ich sie mir selbst beantworten will.
Ja.
Ich merke schon, du treibst dich in deinem Medienunternehmen viel in Konferenzen rum.
Ja. Ne? Ja. Oder ich kenne dich einfach gut.
Ja. Bist du einer, der sich in der Schule gemeldet hat und gesagt, das wollte ich auch sagen.
Ja, genau. Genau. Oder der sagt, nee, ich lass das mal Thomas sagen, der hat sich vor mir gemeldet, um dann reinzuspringen, wenn der es verkackt.
Ja, und ich sitze jetzt hier und habe das Gefühl durch deine Gehirnwäsche, dass ich überhaupt keine Ahnung hätte. Nein, aber habe ich jetzt wirklich gerade spontan gedacht, wo du schon diesen Namen ins Gespräch gebracht hast, so vom Spielertyp her, zumindest ist es das, was er beim HSV gespielt hat dann zuletzt.
Ja, aber was ist denn der Hintergedanke von Anfangs Aussage, dass er, wenn er dann noch einen sehen würde, dann wäre das in der Tat ein Achter. Reden wir vom selben Spielertyp? Weil wenn ich von einem Achter rede, dann gucke ich klassisch auf so Leute, die wir jetzt in den letzten Analysen immer als Achter bezeichnet haben.
Okay,
also,
jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Du meinst, warum ein Achter? Weil wo jeder Werder-Fan bis Meppen sofort im Kopf und ein Sechser.
Ja, genau.
Ein Sechser.
Genau, ja.
So, das meinst du, oder?
Ja, genau. Weil,
und genauso ging es mir natürlich auch.
Wenn Anfang im Interview sagt, ich will einen Achter, dann sage ich, nein. So, und dann gucke ich, dann denke ich mir so, wir haben Rapp, der Spiel hat bislang eigentlich ganz gut gespielt. Und für die anderen Positionen knubbeln sich gefühlt total viele Leute, die wir da eigentlich ganz gerne gesehen hätten. Wahrscheinlich muss man dann aber eher hingucken, was will denn Anfang eigentlich für einen Spielertyp haben?
Ja, was hat er denn gesagt? Hast du auch gelesen oder nicht? Oder
ja, genau. Angeguckt? Also, Er nimmt das
er
quasi schon.
Von so einem Box-to-Box-Spieler, ne?
Ja,
so
genau.
Klassischen Achter und ich hatte so Davy Klaassen vor Augen oder so.
Ja, das ist ein gutes Bild. Also ich denke auch, dass er an so einen Spieler denkt.
So einen Typen, ne? dem Bomb den Ball gibt, wenn er ihn abgelaufen hat.
Ja, guck mal. Ja,
so, genau. Und das ist doch genau der Spielertyp eigentlich. Und ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus. Geh aus meinem Kopf. Ja, das ist doch eigentlich die Sechs.
Die wir immer als Sechs bezeichnen.
Die wir immer fordern,
genau.
Mit genau den richtig. Fähigkeiten.
Richtig.
Und anfangen, drückt nur einen anderen Stempel drauf, oder?
Ja, ja, und ich glaube, er sieht es generell anders, weil ich habe jetzt gerade nochmal eine Interviewpassage aus dem besagten Interview gefunden, ja. Die das relativ deutlich macht. Er sagt nämlich, gegen Nürnberg haben Ilja Gruev, Manuel Baum und Nikola Rapp, da haben gleich 3 Sechser auf einmal gespielt, hat er gesagt. Und er hat auch gesagt,
das habe ich auch gelesen.
Genau. Und er hat auch gesagt, und Schmied und Schmidt und Bittencourt seien zwar schon als Achter zum Einsatz gekommen, aber das seien eigentlich eher Zehner oder Außenspieler. So, und da löst sich das dann ab von dem, was ich dachte. Ich dachte halt immer, ja, also bisher haben ja immer Schmidt, Bittencourt und Raab haben ja immer so diese Achterrolle gespielt.
Ja gut, aber das war auch noch ein anderes System, ne?
Ja, genau. So, und deswegen, da differenziert er das ja und sagt, ja, das sind alle Spieler, die ich auf dem Platz auch sehe, aber sie bekleiden halt nicht im klassischen Sinne die Rolle, die ich da gerne hätte, nämlich ein, das hast du ja gerade dann auch schon angerissen, da hätte ich gerne einen Spieler, der wirklich die Fäden in der Hand hält, ne, der nicht die Rolle zu defensiv interpretiert, sondern sich aktiv in die Spielgestaltung mit einschaltet, der eine gute Idee hat, der ein gutes Auge hat, der trotzdem robust ist. So.
So der klassische Motor, ne? Der Umschaltspieler in der Zentrale. So, ja. Ne? Also praktisch eine. Also für mich ist das der Sechser, den wir uns alle wünschen. Ja? Ja. Der spielende Sechser, der umschaltet, der ne, praktisch ja, das, der Verbindungsspieler ist, der Umschaltspieler, ja, genau. im Mittelfeld. Hinter dem noch ein Grosso spielt oder ein Bomb.
Ja.
So. Und das ist natürlich jetzt auch dem geschuldet, dass wir jetzt nicht mehr 4-4-2 denken, ne?
Ja.
So, sondern dass wir jetzt mit diesem Dreier-Konstellation, und wenn er sagt, ich hatte da eigentlich 3 Sechser auf dem Platz, dann würde ich das erstmal fast so unterschreiben.
Ja, ja, klar. Also es ist wirklich einfach nur, dass wir quasi in den Positionsbezeichnungen einfach anders denken als er. Und deswegen irritiert sind ob dieser Aussage, ne?
Aber ich glaube, das ist genau, was auch dieser Norweger mit dem unaussprechlichen Namen gewesen wäre, genau diese Position.
Ja, wo du den Namen gerade gesagt hast, Klaassen, ich würde unheimlich gerne mal wissen, wie Klaassens Rolle in so einem Mittelfeld wäre von Anfang. Ich glaube, das könnte auch total geil funktionieren.
Ja, das könnte mega geil funktionieren, weil genau so einen Spieler brauchst du. Ja. Und also das ist einer, dem, wie gesagt, dem Grosso oder dem Bom oder Grujew den Ball geben.
Ja.
Wenn sie ihn geholt haben.
Ja.
So. Und der dann als praktisch als offensiver Sechser das Spiel vor sich hertreibt, ja. Und dann durch der Vorteil des Systems ist ja dann halt, er hat nicht nur mindestens einen Mann in der Zentrale zum Anspielen, ja, ja. Der neben ihm spielt, der zwischen 8 und 10 sozusagen pendelt, also sagen wir mal der Rapp, ja. Ja? Sondern er hat 2 Stürmer vorne als Anspielstation und er hat 2 offensive Außen.
Ja, genau.
In diesem 3, ne, wenn dann aus 5-3-2 in der Offensivbewegung 3-5-2 wird, ja, dann ist das, also in der idealen Welt, er kämpft einen Bomb den Ball, gibt ihm diesen neuen Mann, diesem Sechser, ja, dem Sechser-Joker, dem Joker, und sofort starten außen die Außenspieler, ja, was dann irgendwie jetzt rechts Agu wäre zum Beispiel oder links Schmied. Ne? Und du hättest vorne 2 Anspielstationen und noch einen in der ja, wenn du da einen schnellen Umschaltspieler hättest,
bin
so
ich
wie Klaassen, den habe ich da halt gesehen, entschuldige noch, der Einsatz, nicht so in Schwärmen gerade, Klaassen habe ich da gesehen, weil er diese Fähigkeit hatte, die Bälle direkt zu spielen.
Ja, ja? Genau.
Weil der selten den Ball angenommen hat, sondern immer gleich versucht hat, direkt das Spiel zu verändern.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Weil so wie du es auch beschreibst, und das ist ja, das sehe ich in der Tat genauso, aber auch da reden wir dann ja wieder über einen Spieler, der, also der muss halt auf der Position, damit das dann wirklich so funktioniert, wie wir es gerade skizzieren, muss der halt irre Qualität haben, ne? Weil, also da musst du ja jemanden wirklich haben, der kontinuierlich auf hohem Niveau genau die Dinge umsetzen kann, gedankenschnell umsetzen kann, wie du sie gerade skizziert hast. Und solche Leute kriegst du dann halt eben, ja, meistens dann wirklich nur als Laie aus der ersten Liga, irgendwelche talentierten Leute. Oder das ist dann, glaube ich, in der Tat schon ein anspruchsvolles Profil, wo du nicht einfach nur in der Winterpause mal mit dem Finger drauf zeigen musst und dann kriegst du den, sondern ich glaube, da musst du dann auch schon echt
Oder im Ausland.
Ja, genau. Und dann musst du, entweder musst du ein gutes Scouting haben, da haben wir uns jetzt gefühlt irgendwie bislang nicht so wirklich hervorgetan, die letzten Transferperioden. Oder du musst halt eben schon lange an bestimmten Spielertypen dran sein und da müsste sich dann jetzt eine Tür auftun. Weil, wie gesagt, einfach losgehen und bei der Konkurrenz sagen, so, dich würde ich ganz gerne im Winter haben, das dürfte, glaube ich, nicht funktionieren so ohne weiteres.
Vielleicht kann man jemanden ausleihen oder so, aber ich glaube eigentlich, dass schon die Perspektive ist und davon, ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie jetzt das Spiel gegen Schalke ausgeht, zum Beispiel, in welche Richtung gedacht wird. Ja? Weil, ob du dann einen Spieler holst, dem du sagst, ey, in einem halben Jahr spielst du in Dortmund auswärts, ne? Und dafür dann halt auch ein bisschen mehr Geld ausgibst, aber was weiß ich, einen 27, 28-jährigen wirklich guten Spieler holst, ne? Oder ob du irgendwo einen ausleihst, der dir erstmal nur hilft bis Saisonende. Und das hängt natürlich auch davon ab, schätze ich mal, ob du in zwei Wochen, ne? Drei Spiele sind es noch, glaube ich, ne? Bis Weihnachten sogar noch vier. Ne? Ich glaube, die Rückrunde wird auch schon angespielt.
Genau,
ne?
Hannover als erstes Rückrundenspiel ist am 19., also vor Weihnachten.
Ja, okay, dann haben wir noch vier Spiele, ne? Genau, noch vier Spiele. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob du dann Zwölfter bist oder Vierter.
Ja klar, wenn du jetzt oben wieder reinstößt, ich habe es jetzt gerade, ich weiß nicht mehr wo, gelesen, da hieß es dann eben gerade nach dem Interview von Anfang nochmal irgendwie, na, versucht's Werder im Winter dann wieder bei Fasnacht von Young Boys Bern und da hieß
Glaube
es dann halt
ich
auch.
Nicht. Ja.
Und da hieß es dann halt auch, eher nicht, weil Werder als momentaner Mittelfeldclub in der zweiten Liga für Fasnacht einfach nicht mehr interessant ist.
So. Naja, und zweitens brauchen wir die Position nicht mehr. Das wäre ja einer für die offensive Außenbahn gewesen.
Ja, wobei
die
der,
ja
wobei
in
der
dieser
diese Achterrolle
gar nicht mehr
kann.
Gibt. Ja, okay, ne? Aber wenn, dann holst du nicht. Nee. Ah. Wenn, dann holst du dann gestandenen Typen, der auch Körper mitbringt und so. Ah. Von diesen Spielern, die er da auch spielen kann, hast du auch Bittencourt, ja? Hast du auch Schmidt? Hast du vielleicht auch Schmied oder so? Das sind alles so Spieler, die da vielleicht auch spielen können.
Ja.
Aber das wollen sie nicht. Davon haben sie genügend Spieler.
Ja.
Im Prinzip suchst du einen Nachfolger von Klaassen oder, ja, Maxi Eggestein war auch so ein bisschen so ein Spieler in seinen besten Zeiten.
Wollte
gerade
sagen,
in
guter Form, ja, genau.
Spieler. Und das haben sie noch nicht wieder kompensiert.
Ja.
Ich glaube, Fasnacht, das ist überhaupt kein Thema mehr, weil du diesen Flügel ja gar nicht mehr doppelt besetzen musst.
Und du da noch Assalé hast, der schon auf der Bank verhungert.
Du schon Assalé hast. Ja. Ich denke mal auch, dass Nankishi bestimmt einer für eine Ausleihe ist, weil du den nicht mehr brauchst.
Ja, das hat Fritz heute noch abgelehnt. Also Fritz meinte, sowohl Nankishi als auch Park wollen sie auf jeden Fall beim Team behalten, weil er sagt, die entwickeln sich gut und die seien sehr nah dran und die würden ihre Zeiten bekommen.
Das mag sein, aber wenn da jetzt noch ein Achter dazukommt, ja, und du darfst auch nicht bedenken, dass selbst Schönfelder mehr Einsätze bekommen hat jetzt schon als Nankishi zuletzt und das auch nicht schlecht gemacht hat, ein Tor schon vorbereitet hat.
Das stimmt, ja.
Wirklich immer Alarm gemacht hat, dass du noch ein Dingchi hast und so. Kann ich mir nicht vorstellen, warum solltest du das, warum? Also
muss man wirklich gucken, aber das gilt ja generell auch für Neuzugänge und das ist ja dann das, was Anfang in dem Interview auch gesagt hat. Ich will punktuelle Verbesserungen, ich brauche da einen starken Spieler, aber ich will halt auch nicht, dass der Kader so aufgebläht ist, dass ich jeden Spieltag irgendwie 8, 9 Leuten sagen muss, hör mal zu, du bist nicht dabei. So, ne?
So, und das bedeutet halt auch, dass auf jeden Fall auch noch Spieler gehen werden. So oder so, ne? Also, dass noch ein paar verliehen werden, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach jetzt auch gelesen, dass das klar, aber das liegt ja auch auf der Hand, ja, und da ist für mich Nankishi trotzdem ein Kandidat, weil du ja diesen linken Außenstürmer, das ist ja obsolet und wenn, dann hast du da auch noch den Schönfelder, ja? So. Aber es kann halt auch sein, dass da noch für Geld noch einer verkauft wird, der uns, was uns wehtun wird erstmal, ja, so.
Weil der weg will, also du denkst an Friedel und so, oder was?
Ja, Friedel könnte durchaus ein Kandidat sein.
Ja. Ne? Ja, ja, ja.
Und wenn du siehst, dass du auch noch Grosso hast und klar, jetzt fallen zwei aus, aber also ganz ehrlich, wenn da noch gutes Geld reinkäme, dann ist das natürlich eine Option und wer weiß, ob nicht einer noch, ich meine, Füllkrug weiß ich nicht, glaube ich nicht, oder Duxch oder so, die sind ja, der ist ja auch gerade erst gekommen.
Das wäre dumm, glaube ich, weil ich glaube, da bildet sich gerade was raus.
Agu könnte halt noch ein schmerzhafter Verlust sein. Aber wenn da einer mit viel Geld wedelt. Ja.
Aber das ist doch jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt, um genau diese Fragen, die wir uns gerade stellen, diesbezüglich auch mal jetzt mit dem Ausblick aufs Wochenende zu verbinden. Weil in der Tat ist es ja so, dass wir mit der Rückkehr von Toprak zwar eine weitere Option wieder für die Abwehr haben, mit Veljkovic aber auch jemand ausfällt, Friedel gesperrt ist. Mit Blick auf die Art und Weise, wie Schalke spielt, ne? Und wie die taktische Formation von Schalke ist. Wenn du Anfang wärst, würdest du jetzt auf Teufel komm raus an der neuen taktischen Ausrichtung festhalten oder würdest du gucken, okay, es fehlen mir ein paar wichtige Spiele in der Defensive, ich stelle das System wieder um. Was glaubst du, macht er?
Ich glaube nicht, dass er das System jetzt wieder umstellt.
Also du glaubst, er bleibt bei diesem Konstrukt Dreier- bzw. Fünfer-Abwehrkette?
Ja.
Okay.
Auch wenn es natürlich vielleicht beim Matchplan, aber dafür bin ich auch nicht kompetent genug, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Rolle das spielt, dass er jetzt halt auch auf ein 3-5-2-System trifft.
Ja. Ne?
Also gegen Pauli und gegen Nürnberg in beiden Spielen haben wir gegen 4-4-2-Formation gespielt. Und das war, habe ich vorhin schon gesagt, ich weiß nicht mehr, oder war das in der Folge, die es nie gab.
Ich glaube, in der war es. In der Phantomaufnahme.
Okay, sonst entschuldigt bitte die Wiederholung. Aber das hat uns natürlich gerade gegen St. Pauli in der ersten Halbzeit nach der Systemumstellung, nach dem Anfang-Booster, wie wir es damals schon genannt haben, weißt du, hat uns das natürlich echt einen Überraschungsvorteil verschafft, ja, dass wir plötzlich mit 3-5-2 kamen und die Mitte zugestellt haben von Pauli und die überhaupt nicht ins Spiel kamen, wenn ihr euch erinnert.
Ja.
So. Und gegen Nürnberg war das auch gegen 4-4-2-System. Und jetzt spielen wir gegen Schalke und die spielen auch die spielen im Prinzip genau wie wir.
Ja.
Ich kann nicht genau einschätzen, ob das für ihn vielleicht ein Argument sein könnte, ob das taktisch ein Argument sein könnte, zu sagen, ich reagiere damit jetzt mit einer Systemänderung. Aber das würde auch heißen, dass er im 1-gegen-1 Schalke für stärker halten würde. Das kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ich glaube, er bleibt beim 3-5-2.
Passt das denn mit den Zuordnungen? Ich überlege gerade, ich bin zugegebenermaßen auch gerade, was die Freunde aus Gelsenkirchen angeht, nicht so 100% firm, was deren Aufstellung angeht. Aber würde das denn grundsätzlich mit den Gegenspielerpaaren passen? Auch wenn wir, ja, wenn wir in der mit der Personalnot dabei bleiben?
Ja, also das wäre immer noch eine Elf, die sich, also ich weiß nicht, wollen wir schon Rater die Aufstellung machen oder wollen wir.
Nö, aber man muss sich ja jetzt nicht auf eine Struktur festlegen, aber ich überlege gerade, also Ömer wäre schon wichtig, um beispielsweise auf einen Spieler wie Terodde im Griff zu behalten, oder?
Ja, ja. Und das glaube ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, es sind immer noch drei Innenverteidiger gegen zwei Stürmer, ja.
Mhm.
Aber muss man halt berücksichtigen, Terodde bewegt sich ja nicht viel, ne? Der ist ja wirklich meistens im Zentrum, ist perfekt für Toprak eigentlich, den du da 1-gegen-1 stellen kannst, weil er gut genug ist.
Mhm.
Ja, und auch mal stehen lassen kannst. Und Bülter war ja meistens der andere Stürmer, das ist ja mehr so der bewegliche Typ. Also ich glaube, das würde ganz gut passen. Und ich glaube auch, dass die Außenpositionen, die sind ja wichtig, dass du da schnelle Spieler hast. Der Linksaußen von Schalke, der Holländer, das ist ein guter Spieler.
Dieser Uwe Janer, wie der heißt,
ja,
ne?
Ja, mhm. Gute Flanken,
ja.
Und wird gesucht und so. Gute Standards auch. Mhm. Und guter Schuss, ich glaube, der hat auch schon mindestens ein Tor oder zwei Tore schon gemacht oder so. Gute Fernschüsse und so.
Ja.
So, und wenn du den nicht in der, also da würde ich das ganz gut finden mit 3-5-2, wenn du dann da eben noch so halb in der Dreierkette noch eine Absicherung hast, weil wenn der auf eine Viererkette, wenn der durchkommt, dann
brennt.
Dann brennt es in der Mitte, ja, weil nicht genügend Leute da sind.
Mhm. Ne? Ja, aber es klingt ja schlüssig.
Wenn du einen Spieler wie Agu dagegen stellen kannst,
mhm,
ja, der halt auch wirklich jeden Weg macht. Ja, und der in der Defensive, dem du auch zutrauen kannst, den zu verteidigen und den zuzustellen. Und der halt auch gebrannt hat gegen Pauli. Mhm. Wird mir das schon mal ein gutes Gefühl geben.
Ja, stimmt.
Und da hätten wir Schalke schon mal einer Stärke beraubt, glaube ich.
Ja. Ja, und wie gesagt, ne, die kommen halt jetzt aus 3 Niederlagen in Folge, ne? Also ja. Bei denen, für die war die Länderspielpause dann halt auch Gift. So, weil genau das, was du gesagt hast, wenn du in eine Länderspielpause gehst mit einem Misserfolg, der bleibt halt hängen. Die Unsicherheit bleibt halt drin hängen und die Leute, die verstärkt sich sogar wahrscheinlich eher noch, weil du irgendwie gefühlt nach 2 Wochen immer noch nicht genau weißt, wo du stehst und du weißt nicht, ob die 2 Wochen Spielpause gut für den Kopf waren oder schlecht für den Kopf waren.
Ja.
Und deswegen, wenn du da wirklich, ich sage mal, als Werder schnell vorlegen kannst, dann kann das Gold wert sein gegen eine Truppe, die das dann sofort verunsichert, ne? Wenn das Stadion da ist.
Ja, und ich glaube halt auch einfach, dass wir, wenn ich mir das so 1-1 mal das Line-up, wenn man sich das anguckt, dann müssen wir uns da echt nicht verstecken. Und nee, ich glaube, also die linke Seite ist die starke Seite. Ich hoffe, dass Agu spielt. Ja? Ja. So, der kann den wunderbar zudecken. Dann hast du in der Zentrale bei den Salazar, der sehr stark war bei Pauli letztes Jahr.
Mhm.
Und die haben auch noch so ein paar andere. Und dann spielt da Latza aus Mainz ne? Und Paulson, der den Grosso spielt sozusagen.
Ja, ja genau. Der und alte Partner da. Von Rapp.
Ja, genau. Die treffen da im Prinzip mehr oder weniger. Ach nee, Rapp ist ja gesperrt.
Ja, genau.
Richtig, okay. So, und auch da ist, weiß ich nicht. Und auf der rechten Seite von denen, da, ne, wo bei uns, da haben die keinen richtig starken Stammspieler.
Mhm. Ja.
Wenn ich das richtig weiß. Und das wäre auch gut, um da Schmied wieder starten zu lassen, meiner Meinung nach, um auf über diese Seite halt
Wusel.
Eher Druck zu machen.
Wuselalarm, ne? Aber,
genau, den
aber
Jungen
würdest,
wieder den Jungen stellt, ja.
Ja.
So, und ich glaube, das könnte wirklich ganz gut passen.
Aber also jetzt gerade, wo du es auch wirklich dezidiert aufdröselst und so, lass uns doch mal eben Rate die Aufstellung machen. Das würde mich nämlich in der Tat interessieren, wie du Werder mit den Ausfällen, wie du sie aufstellen würdest, wenn du in der taktischen Struktur bleiben willst. Sag mal, wie deine erste Elf aussähe.
Also, meine erste Elf, also ich würde auf jeden Fall beim 3-5-2 bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass Ömer wieder spielt. Ja?
Okay.
Und wäre die Dreierreihe hinten Jung, Ömer und Mai. Ja, das erkläre ich gleich.
Ja, okay.
Ja. Hört auf, mich mit Steinen zu
werfen! Lass mich doch ausreden!
Das ist ein freies Land!
Ja, genau.
Ich kann das gleich begründen. Dann rechts Agu.
Jehova.
Genau. Und links Schmied.
Okay. Mittelfeld.
Dreier Mittelfeld, wo ich mir noch bei einer Position nicht ganz sicher bin. Ich glaube auf jeden Fall an Grosso und Grujew.
Mhm.
Bin mir nicht sicher, ob Bomb oder Weiser oder Bittencourt, ob da noch.
Und der Sturm wieder Duxch, Füllkrug.
Ja, klar.
Mhm. Ich glaube, dass es anders wird. Also, ich lag ja bislang immer falsch, deswegen ist das etwas, worauf man nichts geben muss, dass ich das glaube. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er es mit der Methusalem-Dreierkette spielt. Also mit Jung, Ömer und Grosso.
Mhm.
Und dann rechts Agu, links Schmied. Und dass das Mittelfeld besteht aus Grujew, Mbom und Bittencourt.
Ja.
Ja, so, dass es halt so spielt.
War meine Alternative, ne, hinten mit Grosso und hätte ich auch favorisiert.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum Thema Mai.
Ja. Ja,
Schalke ist stark bei Standards. Uwe Jahn, gute Freistöße, gute Ecken, Kopfballstärke. Terodde, auch Sané, Salif Sané ist wieder fit, könnte wieder spielen. Paulsson, viele kopfballstarke Leute. Ja? So. Wir ohne Friedl und Veljkovic sind schon mal zwei weniger Kopfballstarke, auch Schmid und Agu. Schmid und Agu helfen dir bei Ecken überhaupt nicht.
Ja, das stimmt.
Und Grosso ist jetzt auch eher der Mann, der unten die Sense anlegt.
Ja, ja, gut.
Ja. So, bleiben dir als kopfballstarke Spieler, würden dir dann bleiben Toprak und auch Jung ist nicht der kopfballstärkste. So, dann bleibt dir als kopfballstarker Spieler
immer
Toprak. Ja. Und Lücke hinten. Fülle,
ja,
Lücke.
Ja,
ja. Der dann mit zurück müsste. So. Wenn du dann auch noch Bittencourt hast im Mittelfeld, dann wird es immer kleiner. So.
Ja, stimmt.
Und da sehe ich ein Problem. Auch bei Flanken, wenn die umschalten, ne, wenn Uwe Jahn doch mal durchkommt, und du hast mit Terodde wirklich einen wirklich starken Kopfballspieler.
Ja.
Brauchst du, will ich da auf der kurzen Ecke, wenn ich mir das vorstelle, die kommen über links, über die Seite, ja, über die sie gerne kommen, und flanken auf einen kurzen Pfosten, dann glaube ich, ist das ein Spiel, in dem Mai vielleicht helfen kann. Weil, ja, aber ey, bei dem Mann, der ist ja nun auch kein totaler Blindmann, auch wenn wir den viel kritisiert haben. Aber so, aber mit einem Toprak neben sich, der ja schon eine Ruhe und eine Sicherheit ausstrahlt, das ist ja fast schon messbar. Ja? So, ja. Dass die, so, ist das vielleicht im 1 gegen 1, gerade in der Luft, weiß ich nicht. Ich sag mal so, ich stelle nur Fragen.
Ja, ja. Ich verstehe, bin da aber, verstehe aber, was du meinst und kann das gut nachvollziehen. Ich könnte mir in der Tat auch gut vorstellen, dass eben die Erfahrung von Toprak und Grosso in so einer voreinander spielenden Achse Mai durchaus auch helfen kann, weil er dann halt eben wirklich sozusagen Lehrmittel aus der Position vor sich und aus der Position neben sich bekommt.
So, richtig.
Ja, kann gut sein. Das hört sich sehr plausibel an, Herr Kuhlmann.
Ja.
Aber wir brauchen ja auch unterschiedliche Aufstellungen, um danach mit dem Finger auf den anderen zeigen zu können und zu sagen, haha, habe ich doch gesagt. Deswegen belasse ich es trotzdem dabei. Mal gucken, welche Version er wählt. Wahrscheinlich wird es eine Viererkette.
Ja, ich weiß es nicht. Ja. Wahrscheinlich reagiert auch Gramotzes und plötzlich spielen beide mit einer Viererkette.
Ja, ja, das kann natürlich auch sein, klar.
Ja, ja, weiß ich auch nicht. Ne? Mit Gramotzes, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, der könnte uns jetzt irgendwie mit einer taktischen Finesse überzeugen.
Ja.
Auch eher...
Ja, und ich glaube
das
halt
sieht
auch
ja jetzt auch nicht, also Paderborn spielt attraktiver, sag ich mal.
Ja, und ich glaube einfach auch, das Weserstadion wird auch wieder ein Faktor sein, so, ne? Und das sind halt eben diese klassischen Werder-Spiele mit Flutlicht und Nieselregen und 2 Grad und voller Hütte und die Ultras legen los und so. Das dürfte ein Faktor sein, der die Mannschaft eher pusht. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube halt, wie gesagt, wirklich, und damit wird es stehen und fallen, wie wir die erste Halbzeit bestreiten.
Ja, ich glaube, dass Schalke jetzt ein guter Gegner ist, weil wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann davor, dass sie völlig überdrehen, weißt du, dass sie überpacen und mit dieser Euphorie aus Nürnberg irgendwie da gleich wieder, ne, so, und ich möchte jetzt nicht am Samstagabend gegen Heidenheim spielen.
Ja.
Weißt du? Weil Frank Schmidt weiß, dass, ne, Werder kommt und ist völlig ne? So geil, ne? Der hätte genau den Plan. Der holt einen Zettel aus der Tasche, faltet den so auf den Tisch und sagt: So, Jungs, pass auf. Ja? Die rennen alle rum wie auf Speed. Ja, die denken, die haben sich gefunden, du stehst da und dann kontern wir die da aus. So. Ja? Das traue ich Gramotzes und Schalke als Truppe irgendwie noch nicht so richtig zu. Also insofern habe ich ein gutes Gefühl, wenn du schon Richtung Ergebnis tippst.
Ja, lass doch gleich mal fallen, ja.
Ja, ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen. Mhm. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen, aber dass wir ein Gegentor kriegen, aber dass wir irgendwie, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte 3-1.
Okay, glaubst du denn, oder ist Schalke eine Comeback-Mannschaft oder ist Schalke eine Mannschaft, die sich entmoralisieren lässt, indem man ihnen schnell einen reindrückt?
Glaubt die Mannschaft noch an das, was Gramotzes ihr erklärt?
Ja, das kann ich schwerlich sagen, in der Tat. Aber ich habe mich halt in der Tat gerade gefragt, wenn ich Schalke-Fan oder Schalke-Spieler wäre, da wird ja andersrum auch ein Schuh draus, ne? Werder ist jetzt nicht die Mannschaft, gegen die ich spielen will.
Exakt.
Ja.
Und vor allem ist es ja auch, und das wirklich jetzt, also das Unwort eigentlich dafür, aber es ist ja auch so ein bisschen Standortbestimmung.
Ja.
Was ja eigentlich auch Standortbestimmung, das heißt ja eigentlich nichts anderes als, wo bin ich eigentlich? Ja? Wo bin ich? Nein, aber Schalke auch Absteiger, ja, insofern gleich, aber Schalke, haben wir auch Anfang der Saison drüber gesprochen, hatte ja irgendwie gefühlte 7, 8, 9 Wochen mehr Zeit, um die zweite Liga zu planen. Ja, die hatten viel früher den Kader komplett.
Ja, genau.
Ne, und so weiter. Die hatten viel früher die Möglichkeit, sich auf das vorzubereiten, was kommt. Ja. Und bei Werder hat das ja noch locker irgendwie 5, 6 Wochen gedauert. Und wenn wir jetzt schon in der Lage sind, irgendwie oder wären, Schalke zu schlagen, dann ist das halt auch schon eine Ansage. Glaube ja, ich, ne?
Und
wäre das schon die Ansage, Anfang und Baumi haben mal locker 8, 9 Wochen aufgeholt.
Ja, und theoretisch können wir sie einholen, ne? Am Wochenende.
Ja, müssten wir, aber ich glaube, die haben besseres Torverhältnis. Ich habe vorhin auf die Tabelle geguckt, die haben +6
ja.
Torverhältnis, wir haben 0.
Genau.
Also müssen wir mit 3-0 gewinnen.
Genau, mit 3-0 gewinnen und dann gucke ich nochmal eben auf den Rest der Hinrunde. Da haben wir noch relativ dicke Brocken, ne?
In Kiel und Aue, oder? Haben
wir. Und Regensburg.
Ah ja, okay.
Ich bin noch in Regensburg.
Ja, genau. Aber die brechen auch noch ein, ey. Das glaube ich nicht, dass die bis zum Ende.
Ja.
Meinst du?
Naja, erst 2 Niederlagen, ne? Ganz ehrlich, wer nach der Halbserie oben steht, darf sich zumindest Mitfavorit nennen. So. Und die haben ja deutlich stärker losgelegt, als es dann jetzt hinten, die leben ja noch von ihren, was haben die irgendwie, 18 Punkte aus den ersten 6 Spielen geholt oder so, ne?
Ja, ja.
Davon leben die ja noch ein Stück weit, aber gut, also eine Saison dauert halt eben dann 34 Spieltage, bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube in der Tat auch, dass wir das gewinnen. Hab da zwar Schiss vor, aber ich glaube, es wird ein 3-2. Ich glaube, es wird wieder eine sehr enge Kiste.
Auch gut, hatte ich auch überlegt, ja, finde ich gut.
Aber ich bin davon überzeugt, dass mindestens einer der beiden Stürmer trifft. Und es ist halt jetzt auch das ist halt jetzt die klassische Situation, die Anfang ja auch immer heraufbeschwören wollte, dass immer dann, wenn Stammspieler ausfallen, was ja mit Rapp und Friedel jetzt erstmal passiert, dass andere sich halt hervortun können. Und ich glaube, die neue Konstellation im Mittelfeld, die wird sicherlich dazu führen, dass der eine oder andere mit Macht versuchen wird reinzudrängen. Und da bin ich mal gespannt, ob das sich dann halt eben auch in Zählbarem auswirkt. Deswegen,
ja. Im Prinzip ist es direkt die Fortsetzung so einer Netflix-Serie, ja. Cliffhanger Nürnberg, ne? Alle liegen sich in den Armen.
Ja.
Wir haben es abgefeiert, dass selbst Assalé und Zetterer, ne, die ersten waren, die jetzt beide jetzt nicht so in bester Laune sind, sag ich mal, in dieser Kaderkonstellation. So. Und im Prinzip beginnt jetzt die neue Folge so, ne, dass da jetzt einige, die da noch Jogginghose anhatten, in Nürnberg jetzt selber in kurzen Hosen dastehen. So.
Ja.
Und und jetzt dann von den anderen angefeuert werden.
Ja. Ja.
So, und geil. Es wäre, könnte echt so ein großer Schritt, so Rocky 4 ist das jetzt.
Ja, ja, aber wie gesagt, wenn du es gewinnst, dann hast du 22 Punkte, dann mischst du halt auch wieder richtig mit.
Und jetzt kommt Ivan Gazprom, wie hieß er? Ivan Drago.
Ivan Drago. Ivan Drago. Niet Ivan, ja, genau.
Niet. Ja. Ja, Übrigens, kennst du einen von meinen drei Witzen, die ich mir merken kann? Ich wollte dir nicht erzählen, aber er passt jetzt so gut.
Wir kennen uns jetzt mehr als 20 Jahren. Wenn du nur drei Witze kennst, dann ist die Chance relativ groß, dass du ihn mir schon mal erzählt hast. Aber mach mal.
Nee, ich habe dir noch nie einen Witz erzählt, glaube ich, weil wir uns nie Witze erzählen. Haben wir noch nie gemacht. Oder? Kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, du meinst also außerhalb der Alltagskomik.
So, komm, sonst ist der Zusammenhang.
Ja, komm, mach.
Sonst dann wirkt es irgendwie wie Gaudi-Max mit Gerd Rubenbauer früher. Kannst du dich erinnern?
Nee, ja, ich würde fast wetten, dass es auch so schon jetzt passieren wird, aber do it.
Was heißt Fernsehverbot auf Russisch?
Sag.
Netflix.
Herzlichen Glückwunsch.
Das kannst du rausschneiden, ohne
mich zu fragen. Eigentlich müsste jetzt die Folge aufhören. Einfach kommentarlos aufhören.
Ja,
okay, ja, passt gut zum Karnevalsbeginn, aber ganz ehrlich, besser wird's nicht.
Du kannst es rausschneiden, das ist mir jetzt schon peinlich. Das
ja, aber genau deswegen lasse ich es ja drin. Ihr Lieben, mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen. Wir haben getippt, wir haben Rate die Aufstellung gemacht.
Das war schon echt zu viel.
Ja.
Das letzte...
Ja,
du solltest mich doch warnen.
Ja, aber komm, wir haben uns über Franco ein bisschen lustig gemacht. Wir haben Markus Anfangs Interview zum Achter nochmal kurz irgendwie unter die Lupe genommen. Und wir haben uns sehr ausführlich dem Spiel am Samstag im Weserstadion 2030 gegen Schalke 04 gewidmet und beide einen Sieg vorhergesagt. Und man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und
es bleibt nur eine Frage.
Welche?
Ist dein Mikro an?
Nein! Doch, dieses Mal ist es in der Tat an. Und wenn ich jetzt nicht den Take noch irgendwo im Nirvana des Computersystems verschwinden lasse, dann dürfte die Folge noch heute rausgehen.
Ja, ich hoffe, es geht alles gut,
ja.
Mein Freund.
Wenn ihr sie hört, dann hat alles geklappt.
Und du weißt, das rote Licht heißt an,
ja.
Beim Mikro.
Ja, danke.
Und ansonsten, mein Lieber, ich unterschätze, ich habe so Arme wie Inspektor Gadget.
Ja. Hast du den? Go, Gadgetto Arm.
Go, Gadgetto Arm. Und wenn das nicht klappt, dann lange ich rüber und gibt es Fratzengeballer.
Da gibt es Fratzengeballer, genau.
Radio Bremen.
Hose runter, Blockflötengesicht, ne?
Gute Restwoche und ein gutes Spiel.
Haut rein, bis dann, ciao.